Aber als mein Papa sich mit mir hingesetzt hat und mir einen Stammbaum aufgemalt hat und dann gesagt hat, die Seite ist komplett quasi ausgelöscht fast, weil es Juden waren.
Spürst du diesen Blick auch manchmal irgendwo anders oder besonders in Deutschland?
Weil wir haben ja in Berlin-Neukölln gewohnt. Also,
oh, ja. Wirklich?
Ja.
Nein.
Doch.
Wie ging das denn?
Ja, gar nicht mehr dann.
Gibt es was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson?
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich fühle mich wirklich unnormal geehrt, dass ich heute die wundervolle Journalistin und Buchautorin Sarah Kuhn-Fantl bei mir begrüßen darf, die sich ganz, ganz spontan Zeit genommen hat und auch nicht viel Zeit hat. Deswegen, bevor wir groß quatschen, fangen wir direkt an und nehmen dann alles mit in den Podcast.
Machen wir.
Liebe Sarah, ich stelle meinen Gästen immer gerne eine Frage und zwar nach dem Fail der Woche frage ich sie. Also was war so dein Fail der Woche? Was ist dir passiert oder was hast du beobachtet, wo du sagst, darauf hättest du gerne verzichtet.
Und jetzt der Fail der Woche.
Oh, das ist jetzt eine spannende Frage, weil ich ja diese Woche auch ausnahmsweise mal in Deutschland unterwegs bin. Ich lebe ja gar nicht mehr in Deutschland und war an ganz vielen Schulen. Und da hätte ich jetzt gedacht, hätte ich vielleicht einen Fail. Das war aber überraschend positiv. Ich würde sagen, um ehrlich zu sein, vielleicht ist so ein kleiner Fail der Woche, dass bei meinen Lesungen und den Vorträgen nicht genügend junge Menschen dabei sind. Also da kommen ganz viele tolle Menschen und natürlich freue ich mich auch über ältere Menschen und mittleres Alter. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass auch ganz viele so zwischen 20 und 30 halt noch mehr dazukommen oder sogar noch jünger. Und ja, das würde ich vielleicht sagen, ist der Fail der Woche.
Und die kommen nicht?
Nee. Also kommen schon,
aber geringer.
Ich würde sagen, es ist der geringere Anteil in meinem Vergleich. Dann hat man mal so eine Handvoll von denen und hat die anderen 50 halt in einem anderen Altersbereich schon. Und es wäre natürlich toll, wenn einfach die nachfolgende Generation sich jetzt auch mehr nochmal mit dem Thema auseinandersetzen würde.
Verstehe ich sehr gut. Liebe Sarah, ich möchte gern über dich reden, aber natürlich auch über dein Buch. Du hast gerade ein Buch geschrieben, wie alles begann und sich jetzt wiederholt. Wenn du mir erlaubst, möchte ich kurz, bevor wir überhaupt starten, was aus deinem Buch vorlesen, dann erstmal zu deiner Person und vielleicht hier und da einfach das Buch mit reinnehmen. Mhm. Okay.
Ich bin mal gespannt. Ich habe noch nie jemanden gehört, der mein Buch vorgelesen hat.
Also. Sie war so populär und im Mainstream angekommen, dass ihr anlässlich ihres Todes in einem der beliebtesten und von Millionen gehörten deutschen Podcasts gedacht wurde. Doch kein einziges Mal wurde dabei erwähnt, dass Margot Friedländer Jüdin war, die Shoah nur knapp überlebt hatte und deren gesamte Familie ausgelöscht worden war. Wofür sie einstand, wofür sie kämpfte und worüber sie ihr Buch schrieb, wurde einfach nicht erwähnt und ihr Andenken beschmutzt. Als ich den Podcast hörte, fragte ich mich, warum die beiden all das, was zu Margots Identität und Lebenswerk gehört, verschweigen. Ich befürchte, es ist die Angst vor den Konsequenzen, wie viel Hass das Wort Jüdin bei den Hörern auslösen könnte. Auch hier wiederholt sich die Geschichte. Aus Angst wird geschwiegen, statt sich dem Hass entgegenzustellen. Viele mochten Margot, zu Recht. Aber sie scheinen aus ihrer Geschichte nicht genug gelernt zu haben. Wir trauen uns heute das Wort Jüdin, jüdisches Leben, jüdische Identität hier in den Mund zu nehmen.
Absolut.
Und wir sprechen darüber und wir werden auch mit dem Hass, der uns dann entgegenkommt, klarkommen, weil wir es nicht anders gewöhnt sind.
Genau, so ist es.
Richtig?
Ja.
Richtig. Sarah, ich habe aus dem Buch erfahren, dass du im Alter von 5 Jahren von deinem Papa mit deiner jüdischen Identität zum ersten Mal in Berührung? Also kamst du da auch das erste Mal mit in Berührung? Oder wie war das für dich, wenn ich fragen darf?
Ja, ich glaube, so wirklich mit dem 5., 6. Lebensjahr war dann mal so richtig das Wort Jude einfach thematisiert. Das war vorher, glaube ich, noch nicht so, oder ich habe es nicht so wahrgenommen. Natürlich war ich auch ja von meinem Opa umgeben und die haben sich auch schon mal gestritten und die haben bestimmt auch schon mal über den Holocaust gesprochen, aber ich war einfach sehr klein und habe das einfach vielleicht noch nicht so wahrgenommen, weil es ja auch nicht mich direkt angesprochen hat. Aber als mein Papa sich mit mir hingesetzt hat und mir einen Stammbaum aufgemalt hat und dann gesagt hat, die Seite ist komplett quasi ausgelöscht fast, weil es Juden waren, weil es böse Menschen gibt, die uns hassen, da hatte das ja dann plötzlich wirklich was auch mit mir zu tun. Er hat sich ja wirklich mit mir in dem Moment auseinandergesetzt. Und deswegen ist das, glaube ich, so eine prägende Erinnerung. Und es ist meine erste Erinnerung an das Wort Jude. Und die ist natürlich dann unweigerlich immer an die Shoah gekoppelt gewesen.
Wie kam es dazu, dass er dir diesen Stammbaum aufgemalt hat? Erinnerst du dich? Hast du was gefragt oder gab es irgendeinen Anlass?
Ich erinnere mich daran nicht. Ich habe mich das auch gefragt. Was ich jetzt, glaube ich, vielleicht so ein bisschen zusammenbringe, ist, dass ganz viele Juden und Eltern ihren Kindern das ab so einem Alter, wenn es in die Schule geht, anfangen, das zu thematisieren. Und in Israel zum Beispiel ist es auch ab der ersten Klasse Thema. Und ich habe das Gefühl, dass es bei meinem Papa halt einfach so früh Thema war und thematisiert wurde und dass er das einfach so generationsmäßig übernommen hat und deswegen dann auch ab diesem Alter, okay, demnächst spricht man vielleicht auch mit mir in der Schule, kommt dieses Thema auf. Er wollte wahrscheinlich auch, dass mir bewusst ist, zu welchem Teil dieser Geschichte ich gehöre. Und deswegen würde ich sagen, kam das dann dazu.
Und wie bist du dann damit umgegangen?
Ich glaube, es hatte mir eine sehr starke jüdische Identität geprägt. Ich bin jetzt ohnehin nicht so ein schüchternes, also ich war schon ein schüchternes Kind, aber ich war auch ein meinungsstarkes Kind. Also ich hätte mich jetzt nicht einfach so einschüchtern lassen bei einem Thema. Ich wusste schon, und das war, hat mich, glaube ich, sofern geprägt, dass ich immer danach sehr stolz jüdisch war, immer gesagt habe, ich bin jüdisch oder ich komme aus einer jüdischen Familie oder ich bin halbjüdisch. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, warum das falsch ist, das zu sagen. Und habe natürlich deswegen aber auch schon die ganze Kindheit und Jugend über auch immer gemerkt, was dann für ein Gegenwind kommt oder was für Diskriminierungen es dann auch gibt.
Du sagtest ja gerade schon, halbjüdisch sei falsch zu sagen. Warum ist es falsch?
Das ist eine Bezeichnung, die von den Nazis kreiert wurde. Da ging es ja darum, es gibt dann ja jüdische Linien, wer kommt ins KZ, Vater, Mutter, Juden, geborene Juden, aber auch wenn man quasi halbjüdisch ist, also nur der Vater Jude ist und auch sogar ja vierteljüdisch, wenn die Großeltern jüdisch sind, und die mussten ja alle in die Gaskammern. Und mir war das nicht bewusst. Und ich habe mich als halbjüdisch empfunden, weil ja meine Mama nicht Jüdin ist und mein Papa ja. Und deswegen dachte ich, ich bin halt so 50-50 halb. Und das ist mir erst viel, viel, viel später klar geworden und erklärt worden, tatsächlich von einem Juden, einem jüdischen Kollegen. Und ja, das hat dann nochmal alles wieder verändert.
Wie war denn die Beziehung, wenn ich fragen darf, deiner Mama zu deiner, wie soll ich sagen, zu deiner Zugehörigkeit? Also war sie so die jemand, die dich darin bestärkt hat? War Religion überhaupt ein Thema bei euch?
Also meine Mama selber ist aus der Kirche ausgetreten. Und als ich geboren wurde, hat mein Papa auch gesagt, er möchte nicht, dass ich getauft werde oder so. Und meine Mama war damit okay. Und er hat gesagt, er will, dass ich mir das irgendwann selber mal aussuche, welcher Religion ich mich dann halt zugehörig fühle.
Fair enough.
Ja, fair enough. Und auf der anderen Seite stülpt man aber ja mir dann auch so ein bisschen die Verantwortung bei dem Thema drüber. Also ne, ich habe mich halt immer so ein bisschen, wohin gehöre ich und entscheide ich mich jetzt für meinen Papa oder für meine Mama?
Hast du dich wirklich so gefühlt?
Ich habe mich so gefühlt. Die beiden haben das nicht gemacht.
Okay.
Aber ich habe mich trotzdem so ein bisschen
gefühlt. Warum?
Weil meine Eltern sich auch getrennt haben.
Nein, ich meine, warum hattest du dieses Fragezeichen in dir drin? Konntest du diese beiden Glaubensrichtungen oder, wie soll ich sagen, diese Mentalitäten, Traditionen nicht in dir vereinen?
Ich meine, lange genug habe ich sie ja vereint, indem sowohl da eine Chanukia stand als auch ein Weihnachtsbaum.
Ja.
Aber ich habe trotzdem, es war einfach nur ein Gefühl von nicht so ganz vollkommen, in meinem Fall. Und so ein bisschen hin und her gerissen. Und wenn sich dann die Eltern auch noch trennen und sich dabei streiten am
Anfang,
okay,
das ist schwierig.
Dann wird es halt schwieriger. ich habe mich jetzt immer sehr jüdisch gefühlt und meine Mama war damit total fein. Meine Mama hat sich dem Judentum gegenüber total, war auch positiv. Ich meine, sie hat mir den Namen Sarah gegeben, meine Schwester heißt Miriam. Also es ist so alles sehr offen gewesen. Und auch wenn sie mitbekommen hat, dass es Leute in der Familie gab, die manchmal so ein bisschen waren.
Gab es?
Ja, gab es. Gab es. Angeheiratet in der Familie.
Boah, das ist heftig.
Das ist heftig und damit bin ich natürlich auch aufgewachsen. Und da hat meine Mama immer sehr klar gesagt, sie identifiziert sich als jüdisch oder halbjüdisch und auch als tschechisch und halb tschechisch, halb deutsch. Das ist ihr Ding und ihr lasst sie. Also da war meine Mama sehr klar. Und als meine Mama dann gestorben ist, war es für mich einfacher zu sagen, okay, jetzt kann ich meinen orthodoxen Giur machen und den Übertritt machen, weil ich hätte meiner Mama nicht unbedingt das Gefühl geben wollen, dass ich finde, dass irgendwas falsch ist mit ihr.
Wirklich?
Ja.
Hast du diesen Gedanken schon vorher mit dir rumgetragen?
Lange, lange.
Ehrlich?
Ja.
Und dir war auch klar, du wirst es nicht machen, solange Mama da ist?
Ich weiß nicht, ob ich das so bewusst gedacht habe, dass ich es nicht mache, solange sie da ist. Ich habe mich halt immer, soll ich es machen? Ich habe dann halt irgendwann erfahren, dass halbjüdisch der falsche Begriff ist. Und
was wäre denn der richtige Begriff dafür?
Vaterjüdin oder jüdische Hintergrund, jüdische Wurzeln.
Aber warum kann man nicht einfach sagen, man ist jüdisch, wenn man sich jüdisch fühlt?
Okay, dann kommen wir natürlich jetzt, ich habe dann halbjüdisch gesagt, daraufhin meinte dann jemand zu mir, das ist nicht der richtige Begriff, kommt von Nazis. Und by the way, wenn deine Mama nicht Jüdin war, dann bist du gar nicht jüdisch.
Richtig.
Halachisch. Das sehen aber ja mittlerweile auch ganz viele Gemeinden und Communities auf der Welt anders. Und dann gibt's ja nochmal Unterschiede, liberal und orthodox und so weiter. Aber da habe ich dann gedacht, ah Moment, ich bin also wirklich gar nichts offiziell und meine Kinder werden auch dann gar nicht jüdisch sein. Und da ging das dann einfach alles so langsam los, dass ich mich wirklich thematisch, inhaltlich, da vorher war es ein Gefühl und irgendwie Tradition. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, es gibt auch noch ein paar Sachen auf dem Papier.
Und das war dir wichtig?
Das war mir sehr wichtig.
War dir das wichtig aufgrund deiner familiären Geschichte?
Ja.
Das war dir aber schon früh bewusst, dass das, ist das so ein bisschen so ein Kampf gewesen für dich, dass du gesagt hast, ich werde meine Urgroßmutter da auch in der Zukunft weiterhin vertreten und den Kampf sozusagen führen, den sie sich nicht ganz getraut hat zu führen? Ich weiß das, weil ich das Buch lesen durfte. Ich empfehle es an dieser Stelle wirklich allen.
Danke.
Kann es sein, dass das irgendwo so ein Gedanke war? Oder?
Das Problem ja mit meiner Urgroßmutter ist ein bisschen, dass sie selbst eine sehr stolze Jüdin war, viermal jüdisch geheiratet hat, bis ans ihr Lebensende die Schabbatkerzen angezündet hat, aber eine riesengroße Angst in ihr war. Also sie musste, eins ihrer Kinder wurde vergast. Das ist etwas, was sie nicht verwunden hat. Und diese Angst, dass wenn ihr Enkel und ihre Urenkelin jüdisch sind, offiziell auf dem Papier wieder jüdisch sind, dann könnte das wieder passieren. Es könnte sein, dass wieder jemand kommt, sagt, deine Urenkelin ist jüdisch, ab mit ihr ins Gas. Das ist natürlich jetzt, wir wissen, es gibt keine Gaskammern jetzt hier um die Ecke bei uns.
Nein, aber es ist etwas, was dich deine ganze Kindheit und ins junge Erwachsenenalter demnach verfolgt, also begleitet hat.
Und auch mit Sicherheit geprägt hat. Aber auch dieses, man muss immer sehr sensibel sein für die Stimmung in der Gesellschaft. Wie feindlich ist man dir gegenüber? Früher in meiner Kindheit, in meiner Jugend waren es halt Neonazis und ich wusste sehr genau, was ist mein Feindbild und wo muss ich aufpassen. Das hat sich komplett verändert in den letzten 10 Jahren. Mittlerweile haben wir mehrere Feindbilder in Anführungsstrichen. Man kann sie auch gar nicht mehr so klar benennen immer. Es könnte aus jeder Ecke angesprungen kommen.
Das heißt, entschuldige bitte die Frage. Mhm. Hast du niemals daran gezweifelt, dass das jüdisch sein das ist, was du sein möchtest?
Der Rabbiner, mit dem ich mich dazu unterhalten habe, der hat gesagt, Sarah, pass auf, wenn du das machst, das ist eine lebenslange Verantwortung, kommst du auch nicht mehr raus und deine Kinder werden aufgrund dessen, dass du das jetzt tust, jüdisch geboren. Und das kommt mit Hass und Anfeindungen. Und dann habe ich kurz überlegt, weil bis zu dem Zeitpunkt war es ja was Positives für mich und ich wollte ja auch unbedingt, dass meine Kinder jüdisch geboren werden. Und ich dachte ja, okay, ich bin auch mit Anfeindungen aufgewachsen und ich bin ja trotzdem stolz und ich liebe es, jüdisch zu sein und das Judentum. Aber die eigenen Kinder in Gefahr zu bringen, dann habe ich da kurz drüber nachgedacht und habe gesagt, nee, aber es ist, was ich tun muss. Ich fühle das so tief in mir und ich will, dass meine Kinder deswegen auch nie wieder Angst haben müssen, jüdisch zu sein. Die sollen nicht mit diesen Ängsten aufwachsen. Die sollen total frei, selbstbewusst und glücklich sein und nicht an jeder Ecke Angst haben müssen. Und auch, es ist ja nicht immer nur Gewalt. Es sind ja diese Blicke schon alleine. Wenn man David-Sternkette trage ich jetzt in Deutschland wieder auch öffentlich. Die Leute gucken halt.
Mit Angst, ohne frei von Sorge?
Tatsächlich bin ich ein bisschen bockig geworden die letzten Wochen, dass ich das sehr stolz trage und auch diese Blicke stolz aushalte. Aber ich hatte auch eine Situation gestern in Berlin an einem größeren Bahnhof, wo ich gemerkt habe, okay, mein Umfeld verändert sich gerade drastisch und dass das gefährlich werden könnte. Dann habe ich sie weggesteckt, weil am Ende des Tages würde ich niemals jemandem empfehlen, begebt euch da in körperliche Gefahr, das Gott bewahre. Es ist nicht richtig. Ich finde es falsch, dass wir das tun müssen. Aber ja, der Umgangston auf der Straße, was früher mal ein blöder Spruch war, ein doofer Blick, ist halt jetzt wirklich aggressiv und gewalttätig und gefährlich für uns.
Spürst du diesen Blick auch manchmal irgendwo anders oder besonders in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann überall auf der Welt passieren, weil auch überall auf der Welt jüdisches Leben jetzt nicht total normal ist. Klar, wenn du durch New York läufst, glaube ich, wirst du weniger angeguckt, wenn du einen Davidstern trägst. Läufst du durch Paris oder auch in Spanien und solche Regionen, ist das Klima auch total gekippt. Und ich glaube, egal wo man so aufs Land geht, wird man wahrscheinlich auch hier und da nochmal ein bisschen anders beäugt.
Du hast eine Schwester und ich frage dich, deine Schwester ist nicht
jüdisch. Meine Schwester ist auch meine Halbschwester.
Ah, okay.
Das heißt, ihr Papa ist gar nicht damit connected.
Wie geht deine Schwester, wie geht dein Vater und wie geht der Rest der Familie damit um, dass du diese Entscheidung für dich getroffen hast?
Also jetzt sind alle fein.
Ja.
Und auch damals war es kein Problem. Mein Papa hat halt gesagt, also wir können auch jüdisch leben ohne den Übertritt.
Dein Papa ist Jan.
Ja.
Dein Papa ist Hans, also der den Namen
von meinem Onkel, Großonkel bekommen hat, genau.
Okay.
Und er hat dann einfach nur gefragt, warum ich jetzt, also ich glaube, er hatte so vielleicht ein bisschen Sorge, dass ich zu orthodox werden könnte in seinen Augen.
Und bist du?
Nee, ich trage ja Hosen zum Beispiel.
Ja, okay.
Ne?
Und deine Haare sind auch echt, hoffe ich.
Meine Haare sind echt, obwohl ich zum Beispiel am Schabbat oder auch wenn ich an den Feiertagen in die Synagoge gehe und so weiter, dann trage ich zum Beispiel ein Haarband.
Ja, aber das hat ja was mit Respekt zu tun.
Nicht mit Respekt und ich mag auch gerne zeigen, dass ich eine Jüdin und verheiratet und gläubig bin. Muss ich das jetzt jeden Tag im Alltag haben? Manchmal seit dem 7. Oktober stelle ich mir die Frage tatsächlich öfter. Ich bin tatsächlich wieder religiöser, lebe religiöser als vor dem 7. Oktober, aber immer religiös. Aber ich glaube, er hatte Angst, dass ich jetzt so richtig Haredi werde und das war jetzt nicht so unbedingt, was er vielleicht sich gewünscht hätte. Aber hat dann auch gemerkt, dass es jetzt nicht so der springende Punkt ist bei mir und hat sich dann gefreut und ist total glücklich. Er hat das Gefühl, dass, und das finde ich auch krass, dass er macht sich natürlich Sorgen, ne? Wenn iranische Raketen auf uns niederprasseln, macht er sich Sorgen um seine Enkelkinder. Aber er sagt auch, er hat das Gefühl, dass wir da deutlich glücklicher leben und glücklicher wirken und dass er sich da weniger Sorgen um uns macht als hier.
Heftig.
Und das ist heftig.
Heftig. 2025, wohlgemerkt.
Ja, also da ist er super glücklich und er ist auch wieder ein bisschen mehr.
Aber er müsste sich ja dann auch Sorgen über deine Berufswahl machen, weil du bist Journalistin. Du berichtest ja eigentlich, ich weiß nicht, berichtest du auch über was anderes, außer über...
Früher ja. Mittlerweile nicht mehr. Ne?
Und da ist ja dein Name auch überall vertreten und dein
auch,
Gesicht.
Ja, ich musste am 7.10. den Namen vom Klingelschild nehmen. Weil wir haben ja in Berlin-Neukölln gewohnt. Also,
oh, ja. Wirklich?
Ja.
Nein.
Doch.
Wie ging das denn?
Ja, gar nicht mehr dann.
Ja, oder? Wow.
Ja, ich bin auch in die Keksverteiler reingefahren am 7. Oktober. Deswegen, also wir haben nichts mehr benutzt, kein Volt. Pakete waren vorsichtig. Wir haben die Mezuzá abgenommen. Ganz scheiße. Hat mir richtig wehgetan. Und den Namen halt. Und auch gar nicht in den Taxi. Also wenn man ja, wie heißt diese Taxifirma hier?
Uber.
War auch nicht mehr so möglich, haben wir nicht mehr die genaue Adresse angegeben, aber ich bin auch gar nicht mehr gefahren dann am Ende.
Wie lange war das? Wie lange war der Zeit, also wie lange ging das von dem Moment, wo du den Namen runtergenommen hast, bis zu dem Moment, dass ihr gegangen seid?
Also wir sind nach 2 Monaten im Dezember für einen Monat schon nach Israel gegangen, haben da uns wieder orientiert, sind dann nochmal wiedergekommen im Januar, Februar und sind dann im Mai, haben wir alles gepackt gehabt und waren dann weg. So ein halbes Jahr.
Unfassbar. Mhm. Aber du wolltest sowieso gehen oder war das ein Auslöser?
Nee, also es ist ja so, dass ich gegangen bin vor 8 Jahren. Mhm. Und dann habe ich dort meinen Mann kennengelernt. Wir haben dort die Kinder bekommen. Und dann beim zweiten Kind war es nicht mehr so einfach, 2 Kinder unter 2 Jahren, als Kriegsreporterin zu arbeiten. Und es war der 2021-Krieg. Und dann war ich schwanger und musste zum allerersten Mal in meinem Berufsleben sagen, okay, ich kann jetzt nicht zu den Straßenschlachten in den Norden fahren. Mein Mann hat da sein Vetorecht auch eingelegt. Aber ich habe 11 Tage lang im Raketenhagel gearbeitet, überall hingefahren. Mein Sohn 1 Jahr alt, zu Hause, ich schwanger. Mein Mann war so, okay, wie soll das denn jetzt weiter funktionieren? Und auch ich habe gemerkt, dass ich liebe es, Mama zu sein. Ich liebe es auch, Journalistin zu sein. Aber wenn ich mich da entscheiden muss, dann bin ich halt Mama erstmal.
Ja, dazu kommen, sehr schön. Du gibst mir genau. Entschuldigung, eine Sekunde. Darf ich?
Ja, klar.
Es ist nicht mein erster Raketenalarm. Als Kriegsreporterin flogen schon oft Raketen hinter meinem Auto her. Ich lag mitten auf der Autobahn, nur mit Händen über den Kopf als Schutz. Noch nie haben meine Beine danach gezittert. Ich schaue in das müde, verwirrte und leicht verängstigte, engelsgleiche Gesicht meines wunderbaren, unschuldigen Sohnes, der nichts und niemanden auf dieser Welt jemals etwas getan hat. Schlagartig wird mir bewusst, dass er der Grund ist, warum mir die Beine zittern. Es ist mein erster Raketenalarm als Mutter.
Ja, ist so schön, dir beim Lesen zuzuhören.
Das hast du gerade tatsächlich auch nochmal bestätigt, dass
ja,
das wirklich nochmal was mit dir gemacht hat.
Ja, absolut. Wer Mama ist oder Papa, der weiß ja wahrscheinlich, dass sich da wirklich nochmal vieles verändert. Oder für viele zumindest. Und deswegen sind wir dann nach Deutschland gekommen. Und mein Mann ist ja Israeli geboren und aufgewachsen. Und viele Israelis finden das auch total spannend, mal außerhalb Israels zu leben und auch mal entspannt, weil ja,
ja,
mal
ist ein bisschen, ja okay, ist okay.
Mal ein bisschen raus aus dem Krieg und so. Und er ist israelischer Koch und super lecker. Und wir sind dann nach Deutschland gekommen. Ich war ja hier in der Community, kannte ja Leute. Und dann haben wir hier unser jüdisch-koscheres Catering aufgebaut, israelisch natürlich, und haben hier auch die Botschaft beliefert und die Synagogen. Und es lief super. Und wir hätten eigentlich, am 6. Oktober waren wir in dem Restaurant, das wir jetzt umbauen wollten mit dem Architekten. Wir waren im neuen Haus, weil wir wollten raus aus Neukölln. Und dann im Koscherladen, ne, war ja Feiertag. Und dann der 7. Oktober. Und da war uns dann nach 3 Tagen, am 10.10. war mein Mann, der ja zum ersten Mal auch als Minderheit plötzlich war, in Israel ist ja die Mehrheitsgesellschaft, hier hat er sich als Minderheit wiedergefunden, war absolut schockiert davon, was hier passiert ist, was hier los war und dass da auch gar nicht vehement gegen vorgegangen wurde. Da hat gesagt, komm, wir gehen zurück und dann sind wir die Reise angetreten. Sind auch super glücklich, dass wir wieder zurückgegangen sind.
Ja, das glaube ich, aber trotzdem ist es schon heftig, dass der 7. Oktober so viel mehr für so viel mehr Menschen ist, als jetzt einfach nur diese Berichterstattung, die im Fernsehen stattfindet. Sag mir bitte, hast du jemals darüber nachgedacht, dein Dasein als Kriegsreporterin niederzulegen und einfach nur Mama zu sein oder vielleicht deinem Mann in seiner Tätigkeit zu unterstützen?
Ja.
Weil es ist ja schon Heft A, bist du einem, also es ist unsicher, es ist unfassbar gefährlich, was du machst. Und du bist ja auch einem unfassbaren Hass ausgesetzt.
Also ich habe das Catering ja auch mit ihm zusammen aufgebaut. Und da, wenn ich da ganz ehrlich bin, habe ich manchmal überlegt, vielleicht lasse ich das jetzt einfach. Vielleicht sind 20 Jahre im Journalismus auch genug.
Ja.
Auf der anderen Seite bekommt man eine Journalistin nie aus sich heraus. Ich mache, und das mache ich jetzt auch wirklich aus Überzeugung, weil so viel falsche und schlechte Berichterstattung über Israel stattfindet. Und wenn ich jetzt auch noch aufhöre und ein paar andere natürlich, die auch noch gute Arbeit machen im Israel-Bezug, aber es sind wirklich nicht so viele, dann habe ich das Gefühl, ich lasse mein ganzes Land und meine ganze jüdische Community im Stich. Mhm. Aber es hat sich natürlich ein bisschen verändert. Ich war zwar jetzt kurz in Gaza, aber ansonsten berichte ich auch mehr jetzt vor der Kamera, aber an sicheren Orten. Der Hass, das ist natürlich auch super, dass ich jetzt in Israel lebe. Ich glaube, so wie ich jetzt auch in den Medien präsent bin, hier und da natürlich, wäre das für mich in Berlin sehr, sehr schwierig geworden, weiterzumachen.
Mir ist an dieser Stelle eine Sache ganz, ganz wichtig. Selbstverständlich berichtest du als Reporterin für dein Land. Selbstverständlich vertrittst du deine eigene Meinung, die natürlich auch einen gewissen Hintergrund hat, aber auch dein Leben beinhaltet. Und dennoch hast du geschrieben. Und ja, ich schreie auch um die Kinder in Gaza, die zu Hass erzogen werden. Schreie um ihre unschuldigen Seelen, schreie um ihre toten Körper. Also es ist nicht so, wie viele wahrscheinlich denken, dass dir das egal ist, was auf der anderen Seite passiert. Alleine dieses Seitendenken finde ich persönlich ja furchtbar. Ja. Es gibt keine Seite, es gibt nur Leid auf beiden Seiten. Ja. Und das ist mir wichtig. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, wow. Und das hören so viele dann aber wahrscheinlich nicht, weil sie sehen dich als Reporterin, die ihren Job macht, die auch bestimmt ihre persönliche Meinung und auch diesen Kampf führt, für ihr Land da zu sein, aber du bist trotzdem Mensch.
Ja, ich muss sagen, ich kann das tatsächlich gut trennen. Also ich berichte manchmal Sachen, die ich weiß, dass die berichtenswert sind, die mir aber persönlich schwer fallen, sie zu berichten.
Ja?
Ja, aber ich muss sie trotzdem berichten, das ist halt der Job.
Ja.
Und ich gehe mit Teilen meiner Regierung in Israel sehr hart ins Gericht. Ich kann jetzt nicht an den Demonstrationen teilnehmen, das macht man einfach als Journalist nicht, das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich schaffe es immer wieder, auch Dinge zu berichten, die vielleicht ich politisch anders sehe. Das mit dem Seitendenken, das sage ich auch immer den ganzen Leuten hier in Deutschland und auch gerade den ganzen jungen Menschen, die ich jetzt treffe, das ist kein Fußballspiel. Ihr müsst euch nicht für eine Seite entscheiden. Und für mich ist das auch gar nicht die andere Seite. Ich möchte ja, dass die und ich, wir gemeinsam friedlich zusammenleben. Ich bin traumatisiert, du bis ans Lebensende. Aber unsere Kinder haben noch eine Chance. Die Kinder in Gaza haben noch eine Chance. Und ich hasse es zutiefst, dass Kinder in Gaza sterben. Genauso wie sie im Sudan sterben. Ich möchte nicht, dass Kinder, so wie mein unschuldiges Kind in diesem Raketenhagel steckt, stecken die Kinder in Gaza da auch. Und das Schlimme ist, in meinem Land tut man zumindest was, um uns zu schützen. In Gaza benutzt man sie. Und das fehlt mir. Ist nicht schlimm zu sagen, wir möchten, dass die Palästinenser auch ein gutes Leben haben. Aber man muss sich halt schon die Wahrheit dahinter angucken, dass es dort Terror gibt, dass sie unterdrückt werden, dass sie natürlich auch gebrainwashed werden. Natürlich hassen die uns jetzt. Nach 20 Jahren Hamas, die ihnen einimpfen, ja, woher sollen die Kinder das auch wissen? Die können ja nicht so wie die Menschen hier sich mal anders informieren. Die kommen ja nicht irgendwo anders dran. Aber das heißt nicht, dass ich mit denen als Feinde lebe, aber das heißt natürlich auch nicht, dass ich sage, hey, wir können das so lassen. Wir müssen halt was ändern. Das wird auch nicht übermorgen passieren. Also so ein Macron, der dann sagt, oh, Zwei-Staaten-Lösung jetzt. Nee, so läuft's nicht. Das dauert. Aber das Ziel sollte sein, dass unsere Kinder in Frieden zusammenleben können. Mein Mann war noch in Ramallah Hummus essen als Kind. Das war möglich vor den Intifadas. Und dahin müssen wir zurückkommen.
Sehr schön.
Ja.
Aber es ist auch schön zu hören, wie du denkst und was du sagst, was mir ganz wichtig ist. Ich bin nicht nur Bayern München Fan. Weißt du, was ich meine? Entweder ich mag Fußball oder ich lasse es so ungefähr.
Ja, und die Sache ist auch noch: Sind wir uns in der Mentalität, also die zumindest, die ich jetzt kenne, auch. Ich kenne natürlich arabische Israelis. Die sind Teil meines Lebens. Manchen bin ich gut, mit manchen nicht.
Aber das ist doch genauso hier.
Hier genauso.
Weißt du so, den einen magst du mehr, den anderen magst du weniger.
Ja.
Aber du fragst doch nicht als erstes, wo kommst du her, wie oder jetzt mal ehrlich.
Ja, obwohl es ich das finden meine israelischen Freunde auch interessant zu beobachten. Das kommt aber mit dem Journalismusberuf.
Ja.
Ich unterhalte mich schon sehr schnell, sehr direkt über sehr viele Dinge mit Menschen, gerade mit Muslimen und auch mit anderen Minderheiten.
Ja.
Weil wenn ich mit denen ja dann auch in Kontakt komme, dann möchte ich auch wissen, wie die sich fühlen, was die zu sagen haben. Und das Krasse ist, die meisten von denen sind positiv überrascht, dass sie mal jemand fragt.
Aber du sagst es ja gerade, du möchtest wissen, wie es ihnen geht, wie sie fühlen. Das heißt, es ist deine Entscheidung. Du möchtest ihnen zuhören, du möchtest es wirklich verstehen und fühlen.
Ja.
Das macht dich ja aus.
Ja,
also, das macht eigentlich uns Menschen aus.
Total,
oder?
Ist aber auch ein bisschen egoistisch, weil ich merke, dass das, was die Hamas natürlich möchte und auch alle Terroristen und das Regime im Iran, ist ja, dass wir Angst voneinander bekommen, dass wir uns hassen, dass dieses Gift sich in uns verteilt. Und natürlich habe ich Momente, wo ich auf Menschen treffe und denke, und feierst du den 7. Oktober? Möchtest du, dass ich ins Meer gejagt werde? Und dann denke ich mir, Sarah, du kennst den Menschen nicht. Du machst dir gerade Du bildest dir eine Meinung. Ja. Und dann gehe ich ins Gespräch. Es ist uns passiert in einem Park in Ra'anana. Da waren nur Frauen mit Kopftüchern, arabische Frauen und eine Frau ohne. Und dann habe ich einfach angefangen, die Kinder haben gespielt, habe ich angefangen, mit denen zu sprechen. Hatte natürlich auch ein bisschen Bedenken. Und dann meinten sie, nein, was die Hamas gemacht hat, ist furchtbar. Und die leben in Israel. Die wollen nicht unter der Hamas leben. Die Hamas.
Aber geh mal hier im Park und frag mal hier die gleiche.
Also ja. Und deswegen sind mir die dort echt näher.
Ja,
weil
natürlich.
Die verstehen, natürlich, dass wir alle unter diesem natürlich Bombenhagel und diesem Hass
natürlich
leiden. Hier ist es ja wirklich ein Fußballspiel, ja, mittlerweile.
Aber wie? Du musst auch genau überlegen, für welches Team du bist hier.
Naja, hier bin ich für ein Team. Das
also
ist so.
Es ist schon nicht einfach. Ich möchte jetzt kurz auf dein Buch zu sprechen kommen. Ich hatte das große Vergnügen, dass ich dich erst vor ein paar Tagen kennenlernen durfte und ich meinte gleich zu dir, hey, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, dein Buch zu lesen, aber du bist nur so kurz da und ich würde dich so gerne einladen. Du meintest, gar kein Problem. Ich habe dann angefangen und ab einem sehr, sehr frühen Punkt in dem Buch, um genau zu sein, ab Seite 77, war klar, du legst es so schnell nicht beiseite. Es ist eine Passage, die ich meinem Mann vorgelesen habe.
Das bin ich mal gespannt.
Und auch seinem besten Freund vorgelesen habe. Und ich habe hier, ich zeig's dir mal, hier ist so ein Zeichen, ein gebrochenes Herz. Sorry, wenn ich jetzt irgendwie, aber es ist echt, also ich lese es euch mal vor. Und ab da war alles anders für mich, nur damit du mich auch verstehst. Mhm. Als mein Großvater in diesem Alter war, stahlen die Nazis ihm seine Kindheit. Sie nahmen ihm und der Familie alles, was sie besaßen, und schickten sie ins KZ Theresienstadt. Hätte er diese Zeit nicht überlebt, hätte ich niemals idyllische Reiterferien und meinen ersten Kuss erlebt. Ich frage mich, wann mein Großvater zum ersten Mal ein Mädchen geküsst hat. Mein Vater informiert mich am Telefon verstörend monoton über den Tod seines Vaters. Dann liest er mir den letzten Wunsch meines Großvaters vor. Verstreut meine Asche in Auschwitz, denn dort bin ich gestorben. Boah, ich... Und jedes Mal, wenn ich das vorlese, ist in meinem ganzen Körper so eine Gänsehaut und ein so tiefer Schmerz. Wie war das für dich, das zu schreiben und mit uns allen zu teilen? Wirklich, also für mich ist es kaum auszuhalten. Und meine Gedanken waren in dem Moment so sehr bei dir, weil ich mir dachte, wie konnte sie das schreiben?
Also ich glaube, das ganze Buch zu schreiben war schwer und emotional. Und ich bin eine sehr schnelle Schreiberin. Aber das Buch hat ja auch gedauert und ich musste das ab und zu mal weglegen. Und ich habe auch irgendwann zu meinem Mann gesagt, das macht mich ja auch fast ein bisschen depressiv manchmal beim Schreiben. Ich muss ja immer in so einen ganz dunklen Tunnel zurückgehen und auch in die Vergangenheit zurückgehen und dann sich immer wieder in den Schmerz der Familie einzufühlen. Das ist wahnsinnig schwer. Zu der Stelle kann ich jetzt nur sagen, ich war 13, glaube ich, als mein Opa gestorben ist und ich diesen Anruf bekommen habe. Das heißt, ich trage es jetzt natürlich auch schon lange, lange in meinem Leben mit mir, dieser Fakt. Aber ich kann sagen, dass auch das eine der ganz, ganz der Momente ist in meinem Leben, die mich sehr stark geprägt haben. Weil im Judentum wird man normalerweise nicht verbrannt. Und deswegen habe ich manchmal schon fast ein bisschen Angst, diese Stelle auch zu erzählen, weil ich dann das Gefühl habe, oh, da gibt es jetzt bestimmt einige Juden, die sagen, Moment, wir werden ja eigentlich nicht verbrannt. Aber es macht noch deutlicher, wie sehr er einfach seinen Glauben an Gott verloren hat. Das hat er auch mal gesagt. Er hat in Auschwitz seinen Glauben an Gott verloren. Und meine Tante, seine Schwester, war das Gegenteil. Gar nicht. Also die hat immer noch an Gott geglaubt. Die ist in die Synagoge gegangen und er halt gar nicht. Und es zeigt einfach, wie sehr man dieses Kind damals durch die Hölle geschickt hat. Und zu sagen, dort bin ich gestorben, nachdem er ein ganzes Leben gelebt hat, ein erfolgreiches Leben gelebt hat, Kinder, Enkelkinder und. Und dann zu merken, und am Ende war das aber alles nichts oder nicht genug, um das zu heilen. Das ist ganz, ganz schlimm.
Was du auf jeden Fall in diesem Buch schaffst, ist, dass du hast das, was du hier schreibst, das hast du alles mit deinen Familienangehörigen so besprochen. Also es ist jetzt nicht...
Nein, nicht fiktiv. Das sind echte Momente. Und es gibt ja auch die Interviews von den Überlebenden meiner Familie mit Steven Spielberg von der Shoah Foundation. Mein Opa hat in einem Buch geschrieben. Meine Großtante habe ich noch lange, lange bis ins Erwachsenenleben mit mir gehabt. Und sie hat mir auch ihr letztes Interview dann gegeben. Und von ihr hatte ich auch noch ein Interview. Mein Papa natürlich, meine andere Oma. Also ich habe da sehr viel... tatsächlich noch Glück gehabt, sehr viel Informationen bekommen können.
Was ich echt heftig finde in diesem Buch, wie alles begann und sich jetzt wiederholt. Die Kapitel, du machst ja so Zeitsprünge. Mhm. Was ich anfangs, wo ich erstmal so dachte, so, ob mir das so gefallen wird als Leser, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich bin super schnell reingekommen und fand es tatsächlich gut. Weil ich glaube, dass nur diese Vergangenheit-Thematik hätte mich, glaube ich, tatsächlich schon sehr, sehr auseinandergenommen. Mhm. Und dann zwischendurch in die Gegenwart geholt zu werden mit Themen, die der Vergangenheit so sehr ähneln, hat mich noch viel mehr auseinandergenommen, ja. Aber auf eine andere Art, eine Art, wo du anfängst, darüber nachzudenken und so dich fragst, so, was ich echt gut finde an dem Buch, möchte ich dir sagen, ist, dass du die dunklen Kapitel der Vergangenheit deiner Familie extrem nicht so bestialisch beschreibst und dennoch einem ganz, ganz klar vermitteln kannst, wie bestialisch es war. Mhm. Also das fand ich schon echt, wo ich so dachte, so wow. Echt jetzt so? Okay, also das hast du wirklich toll gemacht, weil du hast es nicht ausgeschlachtet und zu etwas Hässlichem dargestellt, aber am Ende war die Hässlichkeit in ihrem vollen Ausmaß komplett zu spüren. Das hat mich wirklich, ja.
Das ist ein tolles Kompliment.
Also das hast du wirklich gut hingekriegt, muss ich dir sagen. Meinst du denn, dass dein Großvater und deine Großtante, glaubst du, die waren glücklich? Glaubst du, sie haben zu Lebzeiten Frieden schließen können mit der Vergangenheit, wenn ich fragen darf?
Meine Großtante, ja, glaube ich schon. Mein Großvater, glaube ich nicht, nein.
Und du?
Ob ich mit der Vergangenheit der deutschen Geschichte, der Shoah...
Ob du mit der Vergangenheit deiner Familie? Wir reden über dich.
Das ist eine gute Frage. Habe ich mir noch nie so gestellt, die Frage. Habe ich da... Nee, ich glaube... Also, nee.
Nein.
Wie kann man damit so komplett Frieden schließen? Ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin, den ich jetzt gegangen bin und wo ich bin im Leben. Ich bin wahnsinnig glücklich. Und das hat mir... Ich bin ja durch harte Zeiten auch durchgegangen. Und auch so ein Gihur ist jetzt nicht einfach. Ja, also es klingt auch so Übertritt. Also ein Übertritt ist herausfordernd. So sehr man das will. Mich hat zum Beispiel nie wieder... Ich habe ja dann auch wirklich ab dem Zeitpunkt koscher gegessen. Und es hat mich nie gestört. Also ich habe nie wieder gedacht, ach schade, jetzt kann ich keinen Cheeseburger
mehr essen. Ja, es war das Erste, was ich gerade sagen wollte, kein Cheeseburger
mehr.
Ja,
genau, hat mich nicht tangiert. Aber es gab schon so andere Sachen, Momente, wo ich dachte, wow, es ist schon nicht ohne. Und kann man so ganz Frieden damit schließen? Ich glaube, vor allen Dingen, ich glaube, es hätte vielleicht die Chance gegeben, dass ich Frieden damit schließe, wenn ich jetzt nicht in der Situation wäre, dass ich mich schon wieder in so einer Situation wiederfinde mit meinen Kindern und sich die Geschichte halt wiederholt. Vielleicht hätten wir dann eine Chance gehabt in der nächsten Generation auf etwas mehr Frieden. Das hat mein Opa sich ja auch gewünscht. Er dachte ja, wenn die Nazis sterben, also die Täter und die Überlebenden, die Juden, dass dann einfach Frieden einkehrt mit den beiden, würde das einfach gemeinsam sterben. Und er lag ja leider falsch.
Aber dein Vater hat was Tolles gesagt. Zum Thema Superpower.
Mhm.
Er lächelt mich an. Natürlich, und du auch. Das ist unsere Superpower, die uns von so vielen Negativen angelastet wird. Unbesiegbar zu sein, obwohl man doch eigentlich alles genommen bekommen hat. Das bringt unsere Gegner um den Verstand. Aber das kann uns niemand nehmen. Und ist das nicht etwas, das einem doch mehr so den Weg dazu ebnen sollte, Frieden damit zu schließen?
Aber was würde jetzt Frieden schließen damit bedeuten? Dass es okay war oder dass ich jetzt okay bin?
Nein. Das würde einfach bedeuten, dass du damit ja vielleicht für dich ein Stück weit Frieden schließen kannst, indem du sagst, meine Aufgabe ist es, dass die Geschichte nicht vergessen wird. Meine Aufgabe ist, es an die nächsten Generationen weiterzugeben, es meinen Kindern beizubringen. Ja. Aber vielleicht ohne die Angst. Auch wenn es heutzutage so weit weg erscheint.
Nee, an dem Punkt bin ich nicht.
Nein?
Nein, ich habe wahnsinnige Angst. Ich glaube auch nicht, dass ich glaube, wir stecken schon in einer Lawine drin, die im Moment nicht mehr aufzuhalten ist. Ich glaube, es wird noch viel, viel schlimmer werden in Deutschland, in Europa für Juden und Jüdinnen und auch für viele andere Menschen. Ich glaube, dass es immer mit uns angefangen hat, dass es sehr viele andere Minderheiten betreffen wird. Es wird die Demokratie betreffen. Und du sagst ja auch beim Lesen, wie sehr dich das mitnimmt, richtig? Und ich glaube, das ist auch schon so dieses Gefühl, das werden wir nie nicht haben. Deswegen so ganz den Frieden werde ich, glaube ich, mit dem Thema nie schließen können. Und das Schlimme ist aber, was mich wirklich traurig macht, ist, dass genetisch wird Trauma ja weitervererbt für 3 Generationen. Das hätte jetzt mit uns aufhören können. Mit meinen Kindern, das wäre jetzt. Aber dadurch, dass der 7. Oktober passiert ist und sich diese Geschichte jetzt wieder so wiederholt, geht das Trauma jetzt wieder die nächsten 3 Generationen.
Glaubst du, es ist erst der Anfang?
Ja.
Es wird noch schlimmer?
Ja.
Hast du Angst?
Manchmal. Ich bin glücklich, der Unterschied ist zu meiner Familie und meiner Familie jetzt, dass wir Israel haben und dass wir wehrhaft sind. Und was mein Papa da sagt mit der Superpower, das ist mehr, was ich für mich und meine Stärke mitnehme. Aber das ist nichts, was ich, das heißt ja nicht, dass ich nicht den anderen trotzdem sehr übel nehme, dass wir uns schon wieder in dieser Lage befinden. Und damit meine ich die deutsche Mehrheitsgesellschaft und generell weltweit, dass man wieder auf Propaganda hereinfällt, dass man wieder wegschaut, dass man sich wieder nicht bewegt, wenn man sieht, wie Juden und Jüdinnen angegriffen werden. Das ist für mich ist das definitiv der Anfang. Und ich hoffe, dass Israel standhalten wird. Das ist ja auch nicht so. Wir sind stark. Aber wenn jetzt ganz Europa sich noch in so eine Richtung entwickelt, das wird schwieriger für uns auszuhalten an einem bestimmten Zeitpunkt ja auch, ne?
Darf ich dich was fragen?
Immer.
Du bist Mutter und es ist so, dass in Israel beide Kinder, also Kinder generell, egal welchem Geschlecht,
ja,
genau, in die Armee gehen müssen. Wie stehst du dazu? Hast du davor Angst?
Ja, das ist meine größte Angst. Also ich würde direkt 6 Jahre lang in der Armee putzen, alles sauber machen, kochen, was immer man mir gibt, solange meine Kinder nicht in die Armee müssen.
Aber andererseits?
Andererseits gehört es dazu. Mein Mann war in der Armee. Ich habe mal gesagt, vielleicht gucken wir, dass sie nicht in die Armee müssen. Dann guckt er mich natürlich an. Es ist ja völlig verpönt. Und es ist ja auch nicht sinnvoll. Wenn das alle so machen, dann haben wir ja... Aber es wäre schon schön, wenn meine Kinder nicht an der Waffe dienen müssten. Deswegen... Ich habe manchmal wirklich ganz dolle Angst. Es gibt, da werde ich jetzt sehr emotional, weil natürlich möchte ich meine Kinder vor sowas beschützen. Aber ich bin wie jede israelische Mutter seit 75 Jahren ungefähr, die sagt, bis mein Kind in die Armee geht, vielleicht gibt es dann Frieden, ne? Und ich habe noch knapp 15 Jahre Zeit und das ist, warum ich das mache und hoffe sehr, dass wir für alle Kinder auf der Welt Frieden bekommen.
Wäre schon schön, ne?
Oder? Also mit mir ist das möglich. Ich habe kein Problem.
Ich habe auch absolut.
Wir müssen dieses Leben und leben lassen. Das müssen wir
ja,
uns alle zehnmal am Tag.
Einfach Licht in die Welt lassen. So, es ist doch schon dunkel genug. So, wir haben doch schon so viele Wolken. Wozu? Es ist so unnötig.
Ja, ich glaube so an Chanukka jedes Jahr stellen wir einen Leuchter mehr auf. Ich glaube, wir sind jetzt bei 8 oder 10.
Wirklich?
Ja.
In der Hoffnung, dass es was bringt. Ja.
Noch mehr Licht.
Oh, was für ein emotionales Gespräch. Du, es gibt aber noch ein Thema, das muss ich kurz ansprechen, auch wenn wir jetzt gerade, aber vielleicht ist es auch gut, weil man soll ja auch von was Traurigem sofort wieder in was Positives, obwohl das auch nicht wirklich positiv ist, ach meine Güte. Deine Urgroßmutter hat einen Heiratsantrag von Oskar Schindler abgelehnt.
Ja.
Ist das dein Ernst?
Ja, der war ja kein Jude.
Dein Ernst?
Ihr Ernst?
Aber ganz kurz, sie hat zwischen geschlossenen Gardinen nur die Kerzen angezündet, aber hat denen die Wüste geschickt?
Ja. Ja.
Heftig, oder?
Ja, das, was ich ein bisschen traurig finde, meine Uroma war zu dem Zeitpunkt ja auch eine ältere Frau. Die war ja jetzt nicht mehr daran interessiert, unbedingt nochmal Kinder zu bekommen.
Ja,
so
eben.
Jüdisches Leben, es wäre wirklich egal gewesen in dem Fall. Aber da war sie dann doch einfach zu jüdisch. Das konnte
das war echt
nicht.
Der einzige Grund.
Ja, die fand den schon gut. Also die fanden sich schon, die mochten sich. Ne?
Und dein Groß, also dein Opa und war...
Sie hat der vierte Mann, den sie dann stattdessen geheiratet hat. Der war Jude, aber der war nicht so gut für sie.
Aber sie war sehr verliebt in ihn.
In wen? Den vierten?
In diesen...
Der letzte kommt nicht im Buch vor. Den mochte sie. Sie hat sich mit dem dritten Ehemann beerdigen lassen. Den sie sehr verliebt war.
Julius.
Außenberg. Mit dem ist sie heute in Wien beerdigt. Den Friedhof habe ich gerade besucht, habe ihr ein Buch vorbeigebracht.
Oh, wie süß.
Und mit dem hat sie sich beerdigen lassen. Das war ihre große Liebe. Sie hat ein viertes Mal geheiratet statt Oskar Schindler.
Okay, das wusste ich ja nicht.
Ja, der kommt nicht vor, weil das war kein guter.
Und
sie mit
das
Oskar
war aber auch ein Jude.
Das war ein Jude.
Sie hat nur geheiratet, weil er ein Jude war?
Nee, aber der war es halt möglich, weil er Jude
Mann,
war.
Ey. Und den Oskar Schindler, den hat dein Opa aber noch kennengelernt.
Ja.
Den hat er sogar rumgefahren.
Ja.
Darf ich dich was fragen? Also sorry, aber hat er dir davon erzählt? Hast du mit ihm darüber geredet?
Nee, da war ich zu jung für, glaube ich, dass er mir das... Mein Opa hat auch nicht gerne drüber gesprochen.
Nein?
Nee, mein Opa hat das alles sehr...
War das so ein verbotenes Thema bei euch? Oder
mit meinem Papa anders. Die beiden aber auch nicht unbedingt positiv. Also das war schon so ein emotionales Gespräch und da ist ja auf beiden Seiten viel Schmerz. Die zweite Generation hat es wirklich nochmal anders abbekommen als die dritte Generation.
Ja.
Aber mein Papa, mit ihm hat er natürlich viel darüber geredet, weil ja mein Papa genau wie mein Opa dann ins Filmgeschäft eingestiegen sind und Oskar Schindler, mein Opa, hat quasi das erste Drehbuch dazu geschrieben. Mhm. Es wurde aber in Deutschland abgelehnt, weil es hieß, Deutschland ist jetzt niemand,
genug, ja.
Niemand möchte jetzt auch über diese Gräuel erfahren und so weiter. Es wollte ja alles unter den Teppich gekehrt werden.
Weißt du was? Manchmal wünsche ich mir diese Zeit tatsächlich zurück.
Wieso?
Wollte ich dir ganz ehrlich sagen.
Ach, dass man es wieder unter den Teppich kehrt?
Ja.
Sag mal, warum?
Weil mir das, was jetzt gerade passiert, zu doll ist. Und auch zu, also so als wäre das nie da gewesen. Ich erinnere mich an Zeiten, wie du selber sagst, so, es wurde unter den Teppich gerührt. Man hat sich gar nicht getraut, man hat sich gar nicht getraut, Jude zu sagen.
Ja.
Um Gottes Willen, weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Also, natürlich weißt du, was ich meine. Und heutzutage ist das ein Schimpfwort, das akzeptiert ist.
Ja, und heutzutage hat man Angst, Jude zu sagen, weil wenn man das sagt, dann bekommt man eine ganze Menge Hass ab.
So sieht's aus.
Und das war ja genau andersrum.
Und das fand, also, es ist nicht besser, natürlich nicht, weil damit wird eigentlich nur was kaschiert. Also am Ende des Tages ist das der Grund, warum wir jetzt sind, wo wir sind. Richtig?
Ja. Aber schön ist es jetzt auch nicht.
Nee, oder?
Nee.
Und für die Kinder hätte sich das damals, glaube ich, besser angefühlt. Aber dann wären ihre Kinder die gewesen, die da... Ja, irgendjemand muss es ausbaden, was soll ich dir sagen?
Hast du denn Angst?
Ja.
Du lebst ja auch in Deutschland.
Ja.
Und was glaubst du, wird's besser?
Ich hoffe.
Okay.
Ich
hoffe für dich mit dann.
Hoffen gehört ja woanders hin. Ich glaube fest daran, ist besser. Es ist besser daran, fest daran zu glauben. Weil Hoffen gehört in die Kirche oder so. Aber wir hoffen nicht. Wir müssen den Glauben daran haben. Es ist meine Heimat. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist natürlich, ich habe mich ja schon vor all dem, habe ich mich ja dazu entschieden, Aliyah zu machen und in Israel zu leben. Deswegen war es jetzt für mich in der Instanz weniger schlimm, nach Israel zurückzugehen, weil ich fühle mich eh in Israel zu Hause und nicht in Deutschland. Aber ich merke, dass ich ganz viele jüdische Freunde und Freundinnen habe, die sagen, Sarah, für dich war das so, aber ich sehe Deutschland als meine Heimat und ich verliere gerade meine Heimat.
Ja.
Und das ist natürlich ein Gefühl, dass ich jetzt nicht so...
Du fühlst das
fühle
anders,
nicht,
ja.
Aber es tut mir in der Seele weh, dass ich merke, dass ihr alle richtig struggelt. Und ein paar sind schon gekommen. Das sind die, die sich halt in Israel auch zu Hause fühlen. Und ein paar sind so, sollen wir nicht. Ist auch schwierig.
Es gibt halt immer so, nachdem ich das Buch gelesen habe, ist halt so das große Fragezeichen. Will ich wirklich der Rudolf in der Geschichte sein? So, wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine.
Dann kauft das Buch und lest es.
Genau so. Aber du hast verstanden, was ich damit meine?
Ja.
Nein, will ich nicht. Aber trotzdem so. Ich bin Jetzt gerade bin ich der Rudolf. Mhm. Was sein wird, wir wissen es nicht. Wir werden sehen.
Aber bist du der Rudolf? Weil am Ende des Tages bist du ja feinfühlig für deine Umgebung und nimmst es alles wahr und weißt auch, dass du nicht bis zum bitteren Ende deine Augen verschließt.
Oh, weiß ich nicht. Ich bin auch weißt so ein bisschen Stänker. Wie sagt man den Namen? Wie spricht man den?
Stänker.
Stänker. Ach so, weil das Zeit. Ich wusste nicht. Ich Stänker. War mir nicht auch beim Lesen.
Das sind Soft.
In mir steckt auch viel von Stänker, ja. Würde ich sagen.
Absolut. Ja, deswegen ja. meine ich. Ich glaube nicht, ja, dass du deswegen so ein Rudolf bist. Am
nee,
Ende.
Aber es ist halt diese Kombination ja. aus beiden. Es
du hast halt den Rudolf und die
ja,
Stänker in dir.
Ja, das ist echt ein Kampf. Deswegen lest dieses Buch. Hinterlass gerne einen Kommentar. Liebe Sarah, ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen zu plaudern. Ich weiß, dass du wirklich keine Zeit hast. Ich wünsche dir, dass du deine Entscheidung anders. Bereust du deine Entscheidung jemals?
Welche?
Dass du deine Kinder hast Juden sein lassen?
Es gab nach dem 7. Oktober einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, scheiße Sarah, was hast du jetzt deinen Kindern damit angetan? Nicht mir, aber denen. Und dann habe ich aber mich wahnsinnig geschämt für den Gedanken.
Weil aber er ist menschlich.
Ja, er ist menschlich, das stimmt. Und ich bin jetzt auch nicht mehr sauer auf mich. Aber in dem Moment habe ich gedacht, das kannst du doch nicht ernsthaft denken. Du liebst es, jüdisch zu sein.
Du trotzdem
liebst,
darfst du so denken.
Deine Kinder jüdisch zu sehen. Und das hat sich jetzt auch wieder, also ich bereue es nicht. Ich bin super glücklich.
Aber Sarah, hast du noch nie, sei es in der Kindheit, in deiner Jugend, in der Pubertät, im jungen, im Erwachsenenalter darüber nachgedacht, warum bin ich Jude? Warum muss ich Jude sein?
Ich gehöre einfach dazu. Das ist meine Mischpoke. Ich bin am Berg verloren gegangen und musste zurück. Aber das Gefühl war halt einfach immer da. Das ist das, was soll ich machen, ne?
Also, es ist so.
Es ist einfach so. Und ich, nee, das kann ich
naja, nicht. Du bist auch noch freiwillig den Hardcore-Weg gegangen.
Ja, und so. Ich kenne leider, ich war ja auch schon in Beziehungen, die mich dann so mitgeschleppt haben zu, ja, Menschen, die wirklich so hardcore antisemitisch sind und das auch von der Kirche aus dann so. Und ich habe einfach gemerkt, das ist wirklich, es ist nicht mein Zuhause. Ich fühle mich da einfach nicht zu Hause. Und ich fühle mich in der Synagoge halt auch einfach zu Hause. Ich fühle mich mit meiner jüdischen Community, liebe ich. Ich kann allen nur empfehlen, die zuhören, komm vorbei. Shabbat. Es macht so viel Spaß, das braucht man viel mehr. Schulen, meet a Jew, lasst einfach wieder Begegnungen stehen. Zeigt, dass ihr jüdisch seid in sicheren Environments, also nicht, wenn es beängstigend ist, aber einfach, dass Menschen auch wieder sehen, Juden sind auch einfach Menschen.
Und das ist das eigentlich, gut, dass du es gerade gesagt hast, wollte ich das sagen. Ey, ganz ehrlich, am Ende des Tages sind einfach Menschen.
Einfach Menschen.
Einfach Menschen.
Nicht besser,
nein,
nicht schlechter.
Null.
Einfach nur Menschen.
Null. So, wir haben keine Superpower, so genauso wie die anderen auch nicht. Es sind einfach nur Menschen,
ja,
die genau das wollen, was die Menschen im Sudan wollen, was die Kurden wollen im Übrigen, was die Christen in Nigeria wollen.
Ja.
Frieden.
Ja.
So, einfach Frieden.
Ja, das wir haben leider ein paar Extremisten weltweit, die damit nicht umgehen können. Und das ist ja eigentlich das Problem. Ich glaube, es ist nicht so sehr zwischen Menschen, sondern
ja,
Extremisten, die halt das nicht möchten.
Dann müssen wir ganz fest daran glauben, dass wir es schaffen. Nein. Manchmal muss man auch Sachen einfach runterschlucken. Ich rede immer, bevor ich denke. Aber ich bin es mir gerade anders zu handhaben. Ich danke dir vielen, vielen Dank.
Vielen
Normalerweise stelle ich am Ende immer noch eine Frage, aber irgendwie finde ich die heute nicht passend.
Oh, jetzt möchte ich sie aber wissen.
Okay, dann musst du sie aber auch beantworten.
Ah, okay.
Kommen wir zur maximalen Blamage.
Die maximale Blamage.
Boah, das ist ja aber eine krass schwere Frage.
Aber du wolltest sie hören.
Oh mein Gott, lass uns zurückspulen. Das
nein.
Peinlichste, was mir jemals passiert mhm. ist... Mir passieren ständig peinliche Sachen.
Komm schon, so der Over, das Größte. Da wird's was geben. Etwas, was du eigentlich auch nicht teilen willst und jetzt teilen musst, weil du die Frage haben wolltest.
Ach, das Peinlichste ist es jetzt bestimmt nicht, aber das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich auf dem Spielplatz war mit meinen Kindern
ja.
und die ganzen Mädels waren an meinem Sohn dran. Mein Sohn ist so ein kleiner, ja, süßer Fratz. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ach, mein kleiner Womanizer. Und die Mütter haben mich so scheiße angeguckt. Die waren so richtig, das ist richtig unfeministisch und das ist so.
Oh, dein Ernst?
Ja, ja, die waren richtig pissed, dass ich das
gesagt habe. Wo waren das? In Friedrichshain oder was? Also
in Kreuzberg, Neukölln.
Ja, okay, ist gleich.
Ja, aber dann habe ich gedacht, scheiße, Sarah, warum redest du so, als ob du so eine Mutter von 1950 bist? Womanizer. Es sind halt kleine Kinder und die hat mich richtig geschämt.
Dein Ernst?
Ja, fand ich peinlich von mir. Hab mich, aber die haben mir auch das Gefühl gegeben.
Ja, aber dann darf man ja, okay, man darf ja heute gar nichts mehr sagen, wenn es darum geht.
Die darf man ja auch nicht.
Okay. Wir still.
Aber es ist das Erste, wenn mir wieder was einfällt, schreibe ich es dir per WhatsApp.
Versprochen?
Ja, mach
ich. Okay, dann werde ich das auf
jeden Fall mit dir zuhören. Ist doch immer so, wenn ich jetzt rausgehe,
dann wird dir was einfallen.
Oh, das war ja viel besser.
Und das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Ich hoffe, du bist hier zufrieden mit dem, was gesagt
wurde
und was du sagen konntest.
Du bist toll.
Danke, kann ich nur zurückgeben.
Kannst du öfter aus meinem Buch vorlesen? Machst du schön. Klingt gut.
Freut mich. Ich habe es auch nicht geübt. Ja, aber es ist auch nicht schwer, aus diesem Buch vorzulesen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich werde auch natürlich unter dem Podcast alles verlinken, wo ihr das bekommt. Supportet sie, was das angeht.
Danke.
War doll. War heftig auf jeden Fall.
Ein unbequemes Buch.
Ja, so wie du über dich ja auch sagst, dass du ein unbequemer Mensch bist.
Ich werde immer unbequem bleiben. Das ist natürlich nicht immer so leicht für alle anderen, die ja eigentlich gerne nur Steine putzen wollen und denken, damit ist ihr gut getan. Aber das hat mir jemand geschrieben, hat gesagt, dass ich eine unbequeme Jüdin bin und dass es gut so ist.
Ach so, na, das ist ja ein Kompliment.
Ja,
ich bin gerne faul zu Hause, wo mich keiner sieht. Aber in der Öffentlichkeit bin ich dann auch gerne die Unbequeme.
Ja, gut.
Von daher teilen
ich glaube, ich starte da jetzt so richtig so die Uncomfortable Jew. Das wird jetzt eine Bewegung. Ich hätte gerne einen eigenen Sticker. Ja, wir machen irgendwas, ein bisschen Merchandise. Das wird eine richtige Bewegung.
Die Hoodies darfst du nicht
aber
vergessen.
Aber friedlich, natürlich.
Ja, wäre schon schön.
Friedlich.
Wir sind dafür, ne? Für Frieden.
Für Frieden, aber Frieden ohne Augen zu verschließen vor der Realität. Manchmal muss man sich Frieden erkämpfen. Da bin
aber
ich Israelin.
Wenn es Frieden ist, braucht es kein Aber mehr. Einfach Frieden ohne Aber. Wäre viel schöner.
Ja.
Glaub dran. Komm, lass uns diese rosarote Brille wenigstens hier zum Ende einmal kurz aufsetzen.
Schaffe ich nicht, aber du darfst.
Ja?
Ja.
Ich auch nicht. Aber es ist zwar. Danke für deinen Besuch.
Danke,
dass du da warst. Ich sage,